Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag aktueller Begriff Nummer 15/14, 30. Mai 2014.
Die Kurie und der Mauerfall. Ostpolitik des Vatikans von Johannes dem 23. bis Johannes Paul dem 2.
In wenigen Monaten jährt sich zum 25. Mal der Fall der Berliner Mauer. Dieser weltweit beachtete Höhepunkt der friedlichen Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik markierte das Ende kommunistischer Gewaltherrschaft. Zu den Wegbereitern dieser bedeutsamen Entwicklung rechnet die historische Forschung auch vier Päpste: Johannes der 23., Paul der 6., Johannes Paul der 1. und Johannes Paul der 2. Betrieben ab 1958 aktive Ostpolitik. In ihrem staatlichen Wirken auf den Vatikan beschränkt, aber von durchaus globalem Einfluss über die Kraft ihrer Worte, plädierten die vier Oberhirten der katholischen Kirche für freiheitliche Strukturen in der ganzen Welt. Damit unterstützten die Päpste christlich orientierte Regimegegner im Kommunismus spirituell. Sie halfen ihnen als Pilger des Friedens maßgeblich, ihre Hoffnung auf Veränderung der Verhältnisse über Jahre aufrechtzuerhalten bis zu dem Moment, da die Befreiung politisch auch durchsetzbar wurde. Voraussetzung dafür war die Bereitschaft zum Dialog. Alle vier Päpste zeigten sie in hohem Maße. Obwohl höchst unterschiedlich in Naturell, theologischer Ausrichtung und Dauer ihres Pontifikats, erkannten sie gleichermaßen, dass menschliche Erleichterungen für die unterdrückten Völker im Osten nur erreicht werden konnten, wenn man mit den kommunistischen Machthabern sprach, statt nur über sie. Johannes der 23., 1958 bis 1963, formulierte dieses politische Credo als erster im Rahmen seiner Öffnungs- bzw. Anpassungspolitik, dem sogenannten Aggiornamento. Deren unmittelbarstes Resultat war das Reformkonzil von 1962 bis 1965. Parallel zur Vorbereitung der als Vatikanum II bekannten großen Kirchenversammlung richtete der international erfahrene ehemalige Nuntius die kuriale Diplomatie neu aus und zeigte größere Flexibilität gegenüber dem Ostblock. Damit überwand er bewusst die eher ablehnende Haltung gegenüber der Sowjetunion, die die Päpste Pius XI. 1922 bis 1939 und Pius XII. 1939 bis 1958, besonders während der Zeit Stalins, 1928 bis 1953, noch eingenommen hatten. Als geradezu sensationell empfand es die Öffentlichkeit, dass Johannes der 23. 1963 den Schwiegersohn Nikita Chruschtschows in Rom empfing. Mit solchen Symbolhandlungen knüpfte der als charismatisch geltende Kirchenmann, der stark vom Entspannungsdenken John F. Kennedys im Nachgang der Kuba-Krise geprägt war, erste Gesprächsfäden in die innersten Zirkel der kommunistischen Machtelite, die sich für die Zukunft als hilfreich erwiesen. Er baute gleichsam Brücken nach drüben. Im Sinne der Ursprungsbedeutung seines Amtstitels Pontifex Maximus, der im antiken Rom den obersten Brückenbauer bezeichnete. Ohne die grundlegenden Gegensätze zwischen Christentum und Kommunismus zu leugnen, war es dem Vatikan fortan möglich, durch diese Dialogbereitschaft der stummen Kirche im Osten mehr Luft zum Atmen, Johannes der 23., zu verschaffen. Die bis dahin unterdrückten und verfolgten katholischen Geistlichen etwa in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn erhielten größeren Spielraum für ihre seelsorgerischen Aktivitäten, da Moskau das päpstliche Ja zu intensiveren diplomatischen Kontakten mit einer gewissen Liberalisierung seiner Kirchenpolitik beantwortete. Von diesen ersten Erfolgen ermutigt, setzte Paul VI. 1963 bis 1978 den Kurs vorsichtiger Annäherung fort. Dabei ließ er sich auch nicht durch das Wiederandrehen der Repressionsschraube durch die Kommunistische Partei der Sowjetunion entmutigen, zudem es in den Folgejahren im Zuge wechselnder politischer Großwetterlagen wiederholt kam. Der Papst setzte weiter auf friedlichen Wandel. Diesem Ziel diente auch sein Öffnungskurs gegenüber der orthodoxen Kirche. Mit dem in Russland traditionellen Zweig der Christenheit hatte sich der Katholizismus im Mittelalter überworfen. Paul VI. Suchte diesen Bruch zu kitten. 1964 hob er die 1054 ausgesprochene gegenseitige Verdammung von Ost- und Westkirche bei einem Besuch im Heiligen Land auf und beendete den Zustand 900-jährigen Schismas. An dieses Millenniumsereignis der Kirchengeschichte, das den inneren Wandel des Ostblocks begünstigen half, hat aktuell der jetzige Papst Franziskus auf seiner eigenen ersten Reise in den Nahen Osten erinnert, 24. bis 26.05.2014. Viele Priester aus dem kommunistischen Einflussgebiet durften seit den 1960er Jahren Kirchenkonferenzen im Westen besuchen. Das stärkte den Einheitsgedanken der Gläubigen beider Hemisphären und ermutigte den Schriftsteller Morris L. West zu einer prophetischen Spekulation. Der Australier hielt es damals für nicht ausgeschlossen, dass im Zuge der Ost-West-Annäherung einmal auch ein Russe den Stuhl Petri besteigen und zum Ende des Kalten Krieges beitragen könne. Sein Roman, In den Schuhen des Fischers, 1968 verfilmt und als fiktionaler Ausdruck der neuen Ostpolitik des Vatikans bewertet, handelt von der Intronisierung eines solchen slawischen Papstes. Dies wirkt in vieler Hinsicht wie eine Vorwegnahme des Pontifikats Johannes Pauls II. In der Tat war die Wahl des polnischen Kardinals Karol Wojtyla zum Papst 1978 Konsequenz der kurialen Öffnung nach Osten. Sie war aber auch Signal für deren Intensivierung. Der erste nicht-italienische Pontifex seit 455 Jahren zeigte sich entschlossen, den Kurs friedlicher Intervention im kommunistischen Herrschaftsgebiet mit neuer Kraft weiter zu verfolgen. Er übernahm dazu bewusst den Papstnamen seines zu ähnlichem Handeln entschlossenen Vorgängers Johannes Paul I. Dieser hatte verstärkte Hilfestellung für die Menschen im Osten angekündigt, war aber nach nur 33 Tagen im Amt gestorben. Johannes Paul II., 1978 bis 2005, leistete die Hilfe und moralische Unterstützung dann konkret und beharrlich in einem der längsten Pontifikate der Neuzeit. Dabei verlieh ihm seine Herkunft aus einer der unterdrückten Kirchen im Kommunismus besondere Glaubwürdigkeit. Sein Wunsch nach Freiheit wirkte authentisch. Der von ihm bei seinen Reisen nach Polen wiederholt getätigte Aufruf, habt keine Angst, ermutigte christliche Oppositionelle hinter dem eisernen Vorhang, den friedlichen Wandel nun selbst aktiv anzustreben. Dies galt speziell auch für die Deutsche Demokratische Republik, wie Zeitzeugen bestätigen, zuletzt etwa der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse am 24.04.2014 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Johannes Paul II. Wurde somit zum Papst der Wende, ein Pilger gegen die Macht, dessen Verdienste um die politische Freiheit von der Forschung als enorm eingestuft werden. Was mit Johannes dem 23. begann, fand unter Johannes Paul II. Seinen Höhe- und Abschlusspunkt. Die historische Widerlegung der Stalin-Behauptung, ein staatliches Zwangssystem habe nichts von einem bloßen Kirchenführer zu befürchten. Wie viele Bataillone hat der Papst? Hatte der Sowjetdiktator einst sarkastisch gefragt, um die vermeintliche Ohnmacht des Vatikans auszudrücken. Die heutige Antwort ist eindeutig, in militärischer Hinsicht keine, doch eine umso wirkungsvollere spirituelle. Diese Bataillone wurden von Benedikt dem 16., 2005 bis 2013, in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag vom 22.09.2011 als das hörende Herz Salomons umschrieben. Damit meinte der deutsche Pontifex die Kraft des Gewissens. Sie war, potenziert in tausenden Menschen, auf Dauer offensichtlich zu stark für ein Regime, das keine anderen Mittel kannte als Unterdrückung, Denunziation, Stacheldraht und eine Mauer, um sein Volk zusammenzuhalten. Die Quellenangaben entnehmen Sie bitte der gedruckten Ausgabe. Verfasser, Dr. Volker M. Schüttelle, Fachbereich WD1, Geschichte, Zeitgeschichte und Politik. Copyright 2014 Deutscher Bundestag. Ausarbeitungen und andere Informationsangebote der wissenschaftlichen Dienste geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wider. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Der Deutsche Bundestag behält sich die Rechte der Veröffentlichung und Verbreitung vor. Beides bedarf der Zustimmung der Leitung der Abteilung W, Platz der Republik 1, 11.011 Berlin.